Ja, wir sind hier zusammen, um dir zu begegnen, und du bist da, um auf uns zu hören und zu uns zu reden. Sende deinen Heiligen Geist und segne an uns dein Wort. Warum habt ihr solche Angst? Liebe Gemeinde, es geht in der Geschichte von der Sturmstellung um viele Dinge, um viele Aspekte, aber es geht auch um das Thema Angst. Was ist eigentlich Angst? Der deutsche Begriff Angst hat mit dem Wort eng etwas zu tun, von der Herkunft her. Angst ist, wenn mir es eng wird, wenn ich in eine Enge gedrängt bin, wenn ich keinen Ausweg mehr sehe, wenn sich auch ja, in mir alles verengt. Man möchte sich zusammenkrümmen, viele tun das auch in der Angst. Wenn mein ganzer Körper, das Herz, die Atmung, der Blutdruck auf eine Gefahr eingestellt werden, auf eine Situation, die alle, ja, der gegenüber alles andere jetzt in den Hintergrund treten muss. Was macht Angst? Wir alle kennen das ja. Meistens versuchen wir es als Erwachsene im Griff zu haben. Kinder zeigen deutlicher, was bei Angst passiert. Es gibt einmal die Lähmung der Angst, dass man unfähig ist, sich überhaupt zu bewegen. Es gibt den Fluchtreflex, dass man wegrennen möchte. Und es gibt die Aggression, dass man also unangemessen heftig reagiert oder vielleicht auch angemessen heftig, aber eben auf eine Weise, wie man sonst nicht tut. Und wenn uns jemand aggressiv entgegenkommt, dann denken wir am wenigsten daran, dass dieser Mensch vor uns Angst haben könnte. Und das ist ja auch genau das Ziel der Übung. Die Aggression versucht dem anderen zu vermitteln, ich fühle mich überlegen, obwohl ich eigentlich Angst habe. Warum gibt es überhaupt Angst? Angst ist überlebenswichtig. Angst lässt uns vorsichtig sein. Menschen, die keine Angst haben, es gibt ja manchmal sowohl Menschen, die von Geburt an, denen das Angstgehen fehlt, das sind hochgefährdete Kinder, die keine Angst haben vor nichts, weil sie eben sich auch nicht warnen lassen und alles ausprobieren müssen. Und in Situationen, für die unsere Körperreflexe nicht vorgesehen sind, zum Beispiel, dass wir mit 180 in einem Auto dahin brausen, das hat die Natur nicht vorgesehen für unseren Körper, und da funktionieren eben auch die normalen Reflexe nicht so, wie sie etwa sind, wenn ich irgendwo renne oder runterfalle oder das Gleichgewicht verliere. Angst hat etwas mit dem Wirkstoff Adrenalin zu tun, der dann plötzlich durch den Körper gepumpt wird und dafür sorgt, dass alle Kräfte mobilisiert werden und dass jede Faser angespannt ist und dass man dann zum Beispiel auch nicht schlafen kann, weil man eben einer Gefahr zu begegnen hat. Die Angst ist überlebenswichtig, sie ist notwendig für unser Leben, aber wir kennen auch die Kehrseite der Angst. Den Versuch, Angst zu verdrängen, weil sie irgendwie gerade zu stören scheint, was immer nur eine Zeit lang gelingt und nicht ohne Nebenwirkungen oder Nachwirkungen. Die Angst ist so störend in Situationen, wo man eigentlich nichts tun kann, wo man sowieso nichts ändern kann und die Angst einem auch nicht hilft, sondern im Gegenteil noch ein Klotz am Bein ist. Die Angst ist ein Problem, wenn ich Gefahren antizipiere, nennt man das, also mir Dinge schon vorstelle, die noch gar nicht da sind, die passieren könnten, aber wo es völlig sinnlos ist, jetzt darüber sich Sorgen zu machen oder in Angst zu leben. Denn Gefahren gibt es unendlich viele und Möglichkeiten, wie die Dinge sich zum Schlechten wenden könnten, die sind unbegrenzt und von daher gibt es auch keine Grenze der Angst, wenn man einmal damit anfängt, sich Szenarien vorzustellen, die passieren könnten und sich denen in Gedanken auszusetzen. Die Angst wird zum Problem, wenn sie unangemessen um sich greift und irgendwie alle Lebensbereiche besetzt und alles irgendwie plötzlich mit Angst oder nach und nach mit Angst verbunden wird, selbst die alltäglichsten Situationen. Ja, und Angst ist natürlich ein Problem, wenn sie krankhaft wird, weil sie permanent da ist oder weil sie ohne irgendeinen realen Grund plötzlich auftaucht. Manche Psychologen, viele Philosophen sagen, alle Angst hat letztendlich ihren Grund in der Angst vor dem Tod. Und das ist einerseits eine gute Erklärung, eine einleuchtende Erklärung. Andererseits aber wieder auch merkwürdig, denn wir alle wissen ja von Geburt, fast von Geburt an, dass wir sterben müssen. Jedes Lebewesen stirbt. Warum bereitet uns das eine derartige Angst? Warum fürchten wir uns vor dem Tod? Warum prägt die Angst vor dem Tod, vor allem wenn sie verdrängt wird und man sich gar nicht damit auseinandersetzt, dass man demnächst, wenn es auch 20 Jahre noch sind, sterben muss? Wenn man das verdrängt und sich dann die Angst auf andere Dinge ausbreitet und ausweitet oder verteilt, warum bereitet uns das so eine Angst? Und es ist ja die Situation des Todes, die uns auch im Leben Angst macht, nämlich verlassen zu sein, niemanden mehr zu haben, ausgeschlossen zu sein von dem, was die anderen tun, ich bin nicht mehr dabei, ja, missachtet zu sein, dass keiner mich mehr beachtet, keiner mehr mit mir redet. Alles Vorstellungen, die wir mit dem Tod verbinden, aber die uns natürlich im Leben auch Angst machen. Liebe Gemeinde, die Frage, die Jesus hier stellt, warum habt ihr solche Angst? Die bedeutet ja für uns, dürfen Christen überhaupt Angst haben? Macht Jesus seinen Jüngern einen Vorwurf, dass sie Angst haben? Die bekannte Schriftstellerin und ja, geistliche Aktivistin, wenn man so was sagen darf, Dorothy L. Sayers, ich glaube, das war eine bei den Quäkern aktive Frau, die hat mal den schönen Satz geprägt: Ein Christ hat niemals Angst, ist immer fröhlich und steckt ständig in Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr den Satz so unterschreiben würdet, aber es zeigt einen interessanten Zusammenhang, nämlich dass die Schwierigkeiten im Leben nicht unbedingt parallel einhergehen mit der Angst. Sondern jemand kann ohne Angst sein, obwohl er ständig in Schwierigkeiten steckt. Und jemand kann immer fröhlich sein, obwohl er von Problemen eingekreist ist. Aber ist das so? Sagt die Bibel so, dass ein Christ niemals Angst hat? Wenn wir die Psalmen lesen, und wir haben heute ja gerade mit einem solchen Psalm aus der Angst begonnen, dann sehen wir, dass da viel von Angst die Rede ist und dass Menschen ihre Angst, ja ihre Todesangst sogar, vor Gott ausbreiten und vor Gott bringen. Und diese Gebete sind in die Bibel aufgenommen worden, weil sie dazugehören zum Leben eines Menschen, der an Gott glaubt und mit Gott geht. Übrigens auch bei den Psalmen ist oft dieser Zusammenhang zu sehen. Ich stecke in Schwierigkeiten, weil ich Gott vertraue. Und diese Angst durchlebe ich, weil ich eigentlich meine Hoffnung auf Gott setze und ihm folge. Sehr oft wird dieser Satz zitiert von Jesus: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es wird erstmal konstatiert, dass Angst da ist, zumindest in der Übersetzung von Martin Luther. Jesus fragt seine Jünger: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Und da stecken auch wieder mehrere Überlegungen drin. Erstens mal dieses Noch. Er setzt darauf, dass ihr Glaube wächst und dadurch die Angst abnimmt. Und es wird hier diese indirekte Proportionalität, bitte um Entschuldigung allen, die Mathe hassen, zwischen Angst und Glaube. Indirekt proportional heißt, wenn die eine Seite hochgeht, geht die andere runter. In dem Maße, wie, wo gibt es das? Egal, irgendwo in der Physik gibt es das jedenfalls. Wenn das eine wächst, sinkt das andere. Und so ist es mit Angst und Glaube, wird uns immer wieder in der Bibel gesagt. Und Jesus hat übrigens nicht gesagt, in der Welt habt ihr Angst, sondern es heißt dort wörtlich, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Natürlich, Bedrängnis und Angst passt auch zusammen, aber die Bedrängnis ist das, was von außen kommt. Und die Angst ist das, wie ich darauf reagiere. Und deswegen sagt Jesus nicht, ihr habt Angst. Er sagt, ihr habt Grund zur Angst oder ihr könntet Angst bekommen. Ihr habt Bedrängnis, das ist ein Fakt. Christen haben Bedrängnis wegen ihres Glaubens. Aber ich habe die Welt überwunden. Und das heißt ja in der Fortsetzung, deswegen habt ihr eigentlich keinen Grund, Angst zu haben. Und Jesus zeigt in dieser Geschichte etwas sehr Schönes. nämlich im Glauben zu schlafen ist besser als im Zweifel zu beten. Nun nichts gegen Beten und auch nicht, schon gar nicht, wenn man im Zweifel ist, aber das Vertrauen zu Gott muss nicht immer bedeuten, dass man stundenlang und nächtelang betet, sondern es kann auch bedeuten, dass man sagt, ich habe Gott meine Sorgen genannt, jetzt lege ich mich schlafen und morgen früh gucke ich in den Computer, ob sich das Problem gelöst hat. Ich denke an eine Geschichte, an die ich mich sehr oft erinnere. Ich habe zufällig bei irgendeiner Veranstaltung, bei einem Patengespräch, glaube ich, eine Enkelin von Lothar Köppe kennengelernt. Die Älteren wissen noch, wer Lothar Köppe ist. Eine große Koryphäe oder ein großer Glaubensvater des Volksmissionskreises. Da hat er früher auch manchmal gepredigt, vor allem bevor ich gekommen bin und in den ersten Jahren noch, wenn ich nicht da war. Und diese Enkelin hat erzählt, die hat ihm eine große Sorge erzählt, die sie hatte wegen eines Kollegen, von dem sie sich Sorge machte, dass er sich das Leben nehmen könnte aufgrund der Situation, die sie hatte. Sie hat bei der Polizei gearbeitet und ja, hatte da große Sorge. Und da sagte ihr Großvater zu ihr, knie dich hin und bete für deinen Kollegen. Einmal. Und dann vertraue, dass Gott sich darum kümmert. Und da dachte ich, ja, das ist eigentlich Glaube, nicht? Ich bete, also das kann man auch machen und ist vielleicht manchmal auch gut. Und manchmal wird man auch vom Heiligen Geist dazu geführt, dass man wochenlang, monatelang für jemanden betet. Aber es gibt eben auch dieses andere, ich bete, ich nehme jetzt wirklich Zeit und bete für diesen Menschen und dann vertraue ich, dass Gott sich darum kümmert. Oder für dieses Problem oder für diese Krankheit. Ich frage mich manchmal, wenn wir für Kranke gebetet haben, gemeinsam, ob ich dann weiterhin für die Person beten sollte, für mich allein, oder ob das schon wieder ein Zeichen des Zweifels ist. Also jedenfalls, Jesus entscheidet sich zu schlafen und zu sagen, ich bin in Gottes Hand, ich muss jetzt nicht da Gott bedrängen oder beknien im wahrsten Sinn des Wortes, sondern ich vertraue, ich bin in seiner Hand und er wird es gut machen und gute Nacht. Für die Jünger bedeutet das, sie haben übersehen oder nicht daran gedacht, Jesus ist ja schon mit im Boot und es wird ihnen deswegen nichts passieren, außer was Jesus will und was Gott zulässt. Eigentlich machen die Jünger ja das Richtige, sie wenden sich der Not an Jesus und das kritisiert Jesus ja auch nicht. Aber was er ihnen zeigt, was sie eigentlich nicht brauchen, ist diese Angst, diese Verzweiflung. Sie sagen ja, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen. Das heißt, für sie steht schon fest, wir gehen zugrunde. Da gibt es gar keine Frage. Aber die Frage ist, kümmert das Jesus überhaupt? Und es sollte genau umgekehrt sein. Wir sollten sicher sein, dass es Jesus kümmert. Und ob wir zugrunde gehen, ist die Frage. Weil das entscheidet er und nicht der Sturm oder die anderen Mächte um uns herum. Und trotzdem, das Tröstliche dieser Geschichte, und so ist es ja auch bei den Psalmen, die Menschen kommen mit einer Verzweiflung, mit einer Angst, manchmal auch mit einem Hass, mit einer Wut zu Gott. Und es wird aufgenommen in die Bibel, weil Gott möchte, dass wir so zu ihm kommen, wie wir sind. Dass wir nicht zuerst ein schönes Gebet aufschreiben und sagen, so kann ich das theologisch vertreten und dann lese ich das Gott vor, sondern dass wir zu Gott kommen mit dem, was in uns drin ist. Und auch wenn das Hass ist und Wut oder Selbstgerechtigkeit oder Egoismus oder Angst, egal was, dass wir es so vor ihn bringen, wie es uns gerade bewegt und wie wir uns gerade fühlen und wie es gerade in uns aussieht. Und dann ist das Tolle, Jesus sagt vor seinen Jüngern, ihr habt gar keinen Grund zur Angst und keinen Anlass. Ich bin ja da, wir sind ja in Gottes Hand. Aber das Gebet der Verzweiflung, und in dem Wort Verzweiflung steckt ja auch Zweifel drin, Verzweiflung heißt immer, ich zweifle an Gott. Das Gebet der Verzweiflung, des Zweifels, der Angst, führt zu dem Wunder, das dann wieder Glaube weckt. Weil das Gebet eben, klar, das Gebet des Glaubens, des festen Vertrauens hat eine große Verheißung. Aber das Gebet der Verzweiflung und das Gebet der Angst ist Gott genauso wertvoll, wenn es nur ein Gebet ist. Es geht nicht um die Frage, ob wir Angst haben dürfen, weil wir haben Angst. Wir haben immer wieder, selbst die gestandensten Christen kommen in Situationen, wo sie Angst haben. Aber das Entscheidende ist, dass wir uns mit dieser Angst an Gott wenden und dass wir uns vielleicht ab und zu auch mal klar machen, eigentlich habe ich keinen Grund zur Angst. Denn Gott ist größer als alles. Und Er wird mir entweder heraushelfen oder er wird mich dahin durchtragen oder er wird mich so stärken, dass ich das, was jetzt passiert, und wenn es der menschliche Untergang wäre, dass mich Gott dahin durchträgt und dass ich ihn dann loben und preisen und ihm danken werde. Eigentlich ist diese Geschichte eine erzählerische Umsetzung eines Psalms, könnte man sagen. Dieser Psalm 69, den wir gebetet haben, der spricht ja auch von der großen Angst, so wie das viele Psalmen tun. Hilf mir, o Gott, schon reicht mir das Wasser bis an die Kehle. Ich bin in tiefem Schlamm versunken und habe keinen Halt mehr. Entreiß mich dem Sumpf, damit ich nicht versinke. Zieh mich heraus aus dem Verderben, aus den tiefen Wassern. Lass nicht zu, dass die Flut mich überschwemmt, die Tiefe mich verschlingt, der Brunnenschacht über mir seinen Rachen schließt. Verbirg nicht dein Gesicht vor deinem Knecht, denn mir ist Angst, erhöre mich bald. Diese Bilder und diese Beschreibung der Situation, die zeigt ja, dass dieser Beter eigentlich fast schon jede Hilfe abgeschrieben hat. Der sieht schon, wie sich das Loch des Brunnens über ihm schließt. Und wenn das, also das ist so eine Zisterne, so ein großes unterirdisches Loch fürs Regenwasser. Und wenn jemand oben diese Steinplatte drüber schiebt, dann ist Feierabend. Dann wird mich dort niemand finden, niemals. Oder suchen oder hört meine Schreien hören. Der Beter sieht schon das Loch des Brunnens sich über ihm schließen und hat schon kaum noch Hoffnung. Aber er wendet sich trotzdem an Gott. Und dann kommt, wie das in so vielen Psalmen ist, die Wende, die uns nicht erzählt wird, aber die wir aus den Worten des Beters spüren. Und damit bleibt offen, hat Gott ihm in der Zwischenzeit geholfen oder hat einfach sein Gebet seine seelische Situation verwandelt, von der Verzweiflung zum Vertrauen. Und damit ist ja seine Situation schon verändert. Dann heißt es plötzlich, ich aber bin elend und voller Schmerzen, doch deine Hilfe, o Gott, wird mich erhöhen. Sie wird mich erhöhen. Nicht mehr hilf schnell, sonst schließt sich gleich das Brunnenloch, sondern deine Hilfe wird mich erhöhen. Ich will den Namen Gottes rühmen im Lied, in meinem Danklied ihn preisen. Und wenn man schon mitten in der Not, ohne dass sich äußerlich etwas geändert hat, vom verzweifelten Hilfeschrei zum Lobpreis kommt, dann hat sich tatsächlich alles geändert und dann ist die Hilfe Gottes nicht mehr weit oder eigentlich schon da. Liebe Gemeinde, wir wissen natürlich, dass es Situationen gibt, wo alle diese Überlegungen nicht mehr helfen. Es gibt ja Menschen, die von Angst besetzt sind, ohne dass das mit Gedanken oder Reden oder Argumenten sich ändern lässt, wo Angststörungen vorliegen, wo es dafür manchmal körperliche Ursachen gibt, manchmal in der Demenz gibt es dann so eine Angst oder überhaupt im Sinne von Altersdepressionen, eine Schilddrüsenüberfunktion kann Angst hervorrufen, wo der Mensch eine Angst empfindet und gar nicht weiß, wo die herkommt, es gibt gar keinen Anlass und der Körper reagiert wie in großer Panik und Angst. Aber es gibt auch Ängste, die ganz stark geprägt sind vom Denken, dass man mitbekommen hat, schon aus der Kindheit, von dem, was man erlebt hat, bei den Bezugspersonen, die einen geprägt haben. Ja, so dass man jetzt nicht einfach sagen kann, Mensch, glaub doch einfach mal, sondern da andere Dinge vorliegen. Manchmal ist medizinische oder psychotherapeutische Behandlung nötig, aber oftmals gibt es auch Dinge, die durch die Erneuerung des Denkens, von der Paulus im Römerbrief redet, verändert werden. Dass unser Denken, unsere Art, wie wir die Welt sehen, wie wir mit Dingen umgehen, wie wir auf das blicken, was uns begegnet und auf die Menschen, die uns begegnen, dass das verändert und erneuert werden kann. Durch den Heiligen Geist, durch Seelsorge, in der das aufgearbeitet wird, was man mitgebracht hat von früher, durch Gottes Wort, das man immer wieder liest und nicht bloß zur Information liest, sondern einnimmt wie Medikamente. Und ja, durch das Gebet, vielleicht das Gebet, in dem man weniger seine Ängste vor Gott ausschüttet, das darf man auch, aber auch anfängt, Gott zu loben über die Situation, ihn zu preisen, ihm die Ehre zu geben, dass er der Herr ist und dass er über allem steht. Dass man das übt, die Sorgen auf Gott zu werfen. Manchmal müssen wir auch die Formulierung unserer Gebete überprüfen. Lieber Gott, bitte nimm mir meine Angst ab. Ist kein biblisches Gebet. Er muss sie uns nicht abnehmen, sondern wir sollen sie auf ihn werfen. Und dann behält er sie, wenn wir wollen, wenn wir sie nicht zurückfordern. Und dann behält er sie bei sich, aber wir sollen sie abgeben. Und manchmal sind es auch Dinge, wie das, was die Nele erzählt hat, die aus der Vergangenheit vor uns liegen, wo auf uns liegen, die uns mitprägen. Wenn uns das bekannt ist, wo man vielleicht sagen müsste, hier muss ich mich von etwas lösen, was vielleicht von meinen Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern auf mich übergekommen sein könnte. Und man merkt ja an dem, was die Nele erzählt hat, man weiß das nicht immer genau, ob das wirklich jetzt eine Ursache ist, aber es ist immer sinnvoll, wenn da was vorliegt, wo man sagt, das hat vielleicht keinen guten Einfluss auf mein Leben, auf meinen Glauben, auf meine Beziehung zu Gott, auf meine Situation, dann kann ich mich bewusst davon trennen und mich davon lösen und das bewusst unter die Befreiung stellen, die Jesus am Kreuz für uns erworben hat. Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Und das dürfen wir mitnehmen in die kommende Woche. Einerseits, wenn ich glaube, brauche ich keine Angst zu haben. Jesus macht uns aber keinen Vorwurf, sondern er sagt, noch keinen Glauben. Es gibt Hoffnung, unser Glaube darf wachsen, er soll wachsen. Und in dem Sinne, in dem Maße, wie er das tut, wird auch die Angst ihre Macht über uns verlieren. Selig sind, die Gottes Wort hören und ihm vertrauen.